Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Grünen stellen zum ersten Mal den Oberbürgermeister einer Landeshauptstadt. Der frühere Parteivorsitzende Kuhn hat die Wahl in Stuttgart klar für sich entschieden. Gut 1,5 Jahre, nachdem die Grünen bereits den Posten des baden-württembergischen Ministerpräsidenten übernommen haben. Im zweiten Wahlgang setzte sich Kuhn mit fast 53% der Wählerstimmen gegen seinen stärksten Konkurrenten durch, den parteilosen Kandidaten Turner, der von CDU, FDP und Freien Wählern unterstützt wurde.
Grüne Ekstase im Stuttgarter Rathaus. Der künftige Oberbürgermeister, er heißt Fritz Kuhn. Nach fast 40 Jahren CDU-Herrschaft wird er als erster Grüner im Chefsessel der Landeshauptstadt Platz nehmen. Mit einer absoluten Stimmenmehrheit. Eine grüne Premiere.
Ich bin froh, dass es heute so ausgegangen ist, dass mir die absolute Mehrheit der Wählerinnen und Wähler heute das Vertrauen geschenkt hat. Wird nicht immer einfach sein, aber dazu ist man ja da, dass man die schwierigen Sachen löst und nicht nur die einfachen.
Er hatte ihn nicht bezwingen können. Sebastian Turner, parteilos, unterstützt aber tatkräftig vor allem von der CDU und von Kanzlerin Merkel persönlich. Und dennoch lag er heute fast 8 Prozentpunkte hinter seinem grünen Herausforderer.
Ich bin froh, dass Stuttgart eine klare Entscheidung hat. Ich habe für eine andere gekämpft, aber die Entscheidung ist eindeutig und jetzt gelten meine Glückwünsche dem Wahlsieger.
Der Wahlsieger Fritz Kuhn, er hat sich viel vorgenommen. Ein neues Verkehrskonzept für Deutschlands Stauhauptstadt will er entwickeln, bezahlbaren Wohnraum schaffen, den Kita.
Ein Stück lauter vielleicht? Zum Ausgang der Oberbürgermeisterwahl jetzt live aus Stuttgart, Thomas Denzel.
Ein grüner Ministerpräsident in Baden-Württemberg und nun auch noch ein Grüner an der Spitze der Landeshauptstadt. Das ist die zweite große Wahlschlappe der CDU in Baden-Württemberg nach der verlorenen Landtagswahl im vergangenen Jahr. Doch lässt sich daraus auch etwas ablesen zur politischen Situation bundesweit? Das wohl eher nicht. Fritz Kuhn ist angetreten gegen einen Kandidaten der Konservativen, der in den eigenen Reihen umstritten war. Und er hat sicher auch profitiert von der besonderen politischen Situation in Baden-Württemberg und insbesondere Stuttgart. Hier sind die Kräfte links der Mitte deutlich gestärkt seit dem Streit um Stuttgart 21 und der Abwahl des CDU-Ministerpräsidenten Stefan Mappus. Damit zurück zu Jens Riewer.
Die bayerische SPD zieht mit Christian Ude als ihrem Spitzenkandidaten in den Landtagswahlkampf. Der langjährige Münchner Oberbürgermeister wurde heute auf einem Parteitag in Nürnberg fast einstimmig gewählt. Ude stimmte seine Partei auf einen langen Wahlkampf ein. Die Chance sei aber da, die CSU bei der Wahl im nächsten Herbst von der Macht zu drängen.
Schon beim Einzug haben sie ihn gefeiert, ihren Hoffnungsträger. Mit Christian Ude, so das Gefühl hier, hat die bayerische SPD endlich jemand, der CSU die Stirn bieten kann, nach mehr als 50 Jahren an der Macht.
Dieses Bayern, liebe Genossinnen und Genossen, ist nicht das Eigentum einer Partei. Jeder in Bayern soll sagen können und auch empfinden, dies ist auch mein Land.
Doch allein aus eigener Stärke kann die bayerische SPD das nicht schaffen. Und für das angestrebte Dreierbündnis mit Grünen und Freien Wählern ist eine Mehrheit derzeit nicht in Sicht. Unterstützung bekommt Ude aus dem Bund. Sigmar Gabriel verspricht, die ganze deutsche SPD werde Christian Ude unterstützen. Scharfe Kritik an der CSU, sie sei keine Volkspartei mehr.
Mehr Schein als Sein, das ist das Grundprofil der CSU in Bayern, liebe Genossinnen und Genossen.
Und Gabriel nutzt die Bühne, um für seinen Vorstoß bei der Rente zu werben. Wer 45 Jahre arbeite, müsse abschlagsfrei in den Ruhestand gehen können.
Und da sage ich nicht, lasst uns die Rente mit 67 abschaffen, sondern lasst uns mal was anderes machen. Die Arbeitgeber, die altersgerechte Arbeitsplätze schaffen, lasst uns von denen geringere Rentenbeiträge fordern, als von denen, die die Leute viel zu früh in die Arbeitslosigkeit und in die Rente schicken.
Viel Blumen für Christian Ude und demonstrative Geschlossenheit auf dem Parteitag. Der Blick geht ins kommende Jahr. Anders als für die CSU hat der Wahlkampf für die SPD schon begonnen.
Die SPD will mit einer Reihe von Maßnahmen gegen die steigenden Energiepreise vorgehen. Parteichef Gabriel schlägt nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios in einem internen Papier vor, der Staat solle bei der Mehrwertsteuer auf Strom einen Nachlass gewähren. Das käme vor allem Menschen mit geringem Einkommen zugute. Außerdem sollten das BAföG, die Grundsicherung für Arbeitssuchende und das Wohngeld an die Strompreissteigerung angepasst werden. FDP-Chef Rösler hat seine Vorbehalte gegen zentrale Reformvorhaben der Koalitionspartner CDU und CSU bekräftigt. Er kritisierte in der Bild am Sonntag, das Betreuungsgeld und die Großelternzeit seien zu teuer. Außerdem lehnte Rösler die Zuschussrente ab, für die sich Arbeitsministerin von der Leyen stark macht. Das Projekt würde zulasten der Rentenkasse gehen. Die Koalition will Anfang November ein Reformpaket für den Rest der Legislaturperiode schnüren. Der Bürgerkrieg in Syrien wird jetzt auch für den Libanon zu einer Zerreißprobe. Die Proteste gegen die Regierung schlugen heute in Gewalt um. Die Demonstranten warfen der Führung in Beirut zu große Nähe zur syrischen Staatsspitze vor. Die Krawalle brachen im Anschluss an Trauerfeiern für die Opfer des Anschlags aus, bei dem am Freitag 8 Menschen getötet worden waren, unter ihnen der syrienkritische Geheimdienstchef Al-Hassan.
Das hatten viele im Libanon befürchtet. Krawalle, eine weitere Zuspitzung der Lage in dem ohnehin fragilen Land. Demonstranten versuchen, den Sitz der Regierung zu stürmen. Sicherheitskräfte geben Warnschüsse ab und setzen Tränengas ein, können die Stürmung verhindern. Der Zorn der Demonstranten richtet sich gegen die pro-syrische Regierung unter Ministerpräsident Mikati, die sie nicht mehr im Amt sehen wollen. Hätte er ein Gewissen, wäre er zurückgetreten, gleich nach der Ermordung Al-Hassans. Jeder weiß, dass diese Regierung eine von Assads Gnaden ist und sie wird spätestens dann fallen, wenn Assad fällt. Der Eskalation vorausgegangen war die Trauerfeier für den getöteten Geheimdienstgeneral Al-Hassan, einem Assad-Gegner. Viele im Land sehen Syrien als Drahtzieher hinter der Ermordung. Al-Hassan hatte zuletzt den Attentatsplan eines pro-syrischen Politikers aufgedeckt. Unter Al-Hassans Leitung hat der Geheimdienst Terrornetzwerke zerschlagen und deren Aktivitäten gestoppt. Am Abend hatte sich die Lage um den Regierungssitz wieder beruhigt. Führende Oppositionspolitiker hatten ihre Anhänger dazu aufgerufen, den Rückzug der pro-syrischen Regierung nicht mit Gewalt herbeizuführen.
Im Syrien-Konflikt hat der internationale Sonderbeauftragte Brahimi eine Waffenruhe gefordert. Nach einem Treffen mit dem syrischen Präsidenten Assad appellierte er an beide Seiten, angesichts des anstehenden islamischen Opferfestes eine Unterbrechung der Gewalt zu verkünden. Überschattet wurde der Besuch Brahimis von einem schweren Bombenanschlag in der Hauptstadt Damaskus. Dabei kamen nach Angaben staatlicher Medien mindestens 13 Menschen ums Leben.
Zu den Krisenherden Libanon und Syrien haben wir auf tagesschau.de die Entwicklungen vom Wochenende noch mal ausführlich zusammengefasst. Mehr als 1000 Gesundheitsexperten aus aller Welt beraten seit heute in Berlin. Auf dem 4. World Health Summit stehen viele Themen auf dem Programm, die sich mit der Gesundheitsversorgung in ärmeren Ländern befassen. Dazu gehört zum Beispiel das Problem, dass zahlreiche Ärzte und andere Fachkräfte aus ihren armen Heimatländern in reiche Staaten abwandern. Außerdem geht es um das Gesundheitswesen in den Euro-Krisenländern wie Griechenland.
Aus der Schuldenkrise ist hier in Griechenland auch eine Gesundheitskrise geworden. In Krankenhäusern fallen Operationen aus, wichtige Medikamente und medizinische Hilfsmittel fehlen. Gleichzeitig steigt die Zahl derjenigen, die Hilfe brauchen. Arbeitslosigkeit und eine unsichere Zukunft machen viele Menschen krank. Was wir bei den Erwachsenen beobachten, sind vor allem die psychiatrischen Erkrankungen. Diese nehmen von Monat zu Monat zu. Genau wie die kardiovaskulären Krankheiten, also Herzinfarkte, Schlaganfälle und Bluthochdruck. Doch nicht nur in Griechenland hat die Schuldenkrise ihre Spuren hinterlassen, heißt es auf dem Weltgesundheitsgipfel in Berlin. Die Gesundheit vieler Europäer sei durch die Finanzkrise bedroht. Das betreffe nicht nur Länder wie Griechenland, Portugal oder Spanien. Auch in anderen EU-Staaten seien die Gesundheitssysteme wegen Einsparungen enorm unter Druck. Kostendämmung ist nicht alles. Wir müssen darauf achten, dass wir vorsichtig mit kurzfristigen Einschnitten umgehen. Wir müssen erhalten, was gut funktioniert und die Krise nutzen, um Reformen weiter zu verfolgen, die ins Stocken geraten sind. Doch nicht nur die Probleme in Europa werden die Experten aus aller Welt beschäftigen. In den nächsten Tagen wollen sie auch über Gesundheitsforschung in Ländern der Dritten Welt und etwa über den rapiden Anstieg chronischer Krankheiten beraten.
Der Papst hat heute 7 Persönlichkeiten heilig gesprochen. Unter ihnen ist auch die Deutsche Anna Schäffer. Sie lebte von 1882 bis 1925 im bayerischen Mindelstetten. Vor Zehntausenden Gläubigen würdigte Benedikt XVI. Anna Schäffers Wirken als einen Spiegel der Liebe Gottes. Durch einen Unfall lebenslang ans Bett gefesselt, sprach sie von dort aus vielen Menschen Trost zu. Heilig gesprochen wurde erstmals auch eine Indianerin für ihr Bekenntnis zum katholischen Glauben. Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat sich der VfB Stuttgart etwas Luft im Tabellenkeller verschafft. Die Schwaben siegten beim Hamburger SV mit 1:0. Im zweiten Sonntagsspiel trennten sich der 1. FC Nürnberg und der FC Augsburg 0:0. Für die Franken war es der erste Punktgewinn nach 4 Niederlagen in Serie. Die Tabelle. München ohne Punktverlust weiter an der Spitze, dahinter Frankfurt und Schalke. Meister Dortmund 4., Leverkusen und Hannover tauschen die Plätze. Bremen klettert auf Platz 9. Die zweite Hälfte, Hamburg nun 10., dann Düsseldorf, Stuttgart und Mönchengladbach. Nürnberg direkt vor der Abstiegszone, dort im Moment Augsburg, Greuther Fürth und Schlusslicht Wolfsburg. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 22. Oktober.
Mit Sonne und milder Luft aus Süden werden morgen zwar nochmal über 20 Grad erreicht, allerdings steigt landesweit das Risiko, dass sich die Nebelfelder gar nicht mehr auflösen. In der Nacht ist es an den Küsten dicht bewölkt, in Nordfriesland regnet es ein wenig. Vor allem in Bayern beginnt die Nacht neblig, später breiten sich vielerorts Nebel- und Hochnebelfelder aus. Nordöstlich der Elbe ist es tagsüber trüb, auch in Süddeutschland hält sich mitunter ganztägig Hochnebel, sonst sonniges Oktoberwetter, nachdem der Nebel weg ist. Im Süden weht der Wind schwach, im Norden mäßig bis frisch, an den Küsten starke Böen. In der Nacht 14 Grad im Ruhrgebiet und 1 Grad im Bayerischen Wald. Am Tag 8 Grad bei Nebel, 23 Grad im Raum Köln bei Sonnenschein. Der Dienstag verläuft in der Nordosthälfte trüb, auf den Berggipfeln gute Fernsicht bei viel Sonne, Richtung Westen, abseits der Flusstäler, wo sich Nebel hält, Sonnenschein. Am Mittwoch teils Sonne, teils ganztägig Nebel, am Donnerstag am ehesten auf den Bergen sowie im Südwesten Lichtblicke.
Um 22.45 Uhr können Sie sich in den Tagesthemen weiter informieren über die grüne Revolution in Stuttgart, Tom Buro im Gespräch mit Fritz Kuhn und in ausführlichen Berichten über die Sonntagsspiele der Fußball-Bundesliga. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.